Dies ist ein offenes Meeting der anonymen Radsport-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass du hier bist. Besonders über die Neuen freuen wir uns. Und in Anlehnung an unser Ziel ist die Teilnahme auf Menschen begrenzt, die tief in der Radsportsucht stecken. Solche, die auf dem Weg dahin sind und alle anderen. Wenn du glaubst, dass du ein Problem mit Radfahren hast, bist du hier genau richtig. Wir besprechen hier gemeinsam unsere Probleme und versuchen zusammen, noch mehr Leute reinzuziehen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und Rafa ist wie immer der Dealer unseres Vertrauens.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Buongiorno ragazze, ragazzi. Der Besenwagen-Kabinenservice macht sich bereit und befüllt die Smoothie-Gläser. Du hast sie gerade in deinem Bussessel bequem gemacht. Wir haben abgelegt und bevor die Reise mit uns richtig losgeht, kümmern wir uns wie immer um dein leibliches Wohl. Und das heißt bei uns nicht nur leckere Snacks, nein, im Besenwagen kannst du uns beim Wort nehmen. Uns liegt dein Wohlergehen nämlich so am Herzen, dass wir es aus 75 Richtungen mit Vitaminen und Mineralstoffen befeuern. So viele Goodies packt unser bewährter Partner nämlich in den wohl besten Smoothie, seit es Busreisen gibt. Mal ehrlich, wer sich drum kümmert, in Sachen Ernährung gut aufgestellt zu sein, im täglichen Kampf mit Alltag und Sport, der kommt um Athletic Greens nicht herum. Du trinkst Athletic Greens morgens als erste Mahlzeit des Tages und bist in alle Richtungen abgesichert. Energie und Konzentration, Regeneration, Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Alltags- oder Trainingsstress zu erholen. Es wird also maximal schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. Du hast Unverträglichkeiten? Auch kein Problem mit Athletic Greens. Athletic Greens treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur im Bordbistro bei uns Smoothie zu exen, dann geh auf athleticgreens.com/besenwagen. Lass dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es sogar Goodies wie Travel Packs und Vitamin D-Öl dazu. Und solltest du innerhalb von 60 Tagen nicht zufrieden sein, gibt's den Invest von Athletic Greens zurück. Oder du kannst dein Abo pausieren. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Ich muss mich erstmal bedanken eigentlich. Jetzt eigentlich habe ich, das habe ich letzte Woche vergessen.
Sehr gerne.
Ja, nicht bei euch. Das habe ich letzte Woche bei der Aufnahme vergessen. Aber in der Woche davor haben mir einfach so, weiß ich nicht, 15 Leute auf verschiedenen Medien geschrieben, so gute Besserung. Man hört im Podcast, dass du krank warst zum ersten Mal.
Ernsthaft?
Ja, geil, danke. Hat mich gefreut auf jeden Fall, diese Anteilnahme. Ja, ich hatte ein bisschen die Nebenhöhlen dicht.
Wie viel?
Ist ja schon so 2 Wochen her. Aber haben die Leute gehört? Direkt. Ja, Besenwagen.
Ja, ich richtig nicht gute gehört, Familie. Nachträglich noch gute Besserung.
Alles gut. Zu diesem ersten seltsamen Tagesordnungspunkt hier, Wintererkenntnisse. Ich glaube, das passiert mir jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr aufs Neue wundere ich mich wieder komplett. Aber kennt ihr das auch, beziehungsweise habt ihr auch merkwürdige Stellen, an denen ihr schwitzt? Immer wenn ich im Winter
beim Radfahren
wieder
jetzt.
Ja, genau. Immer wenn ich im Winter anfange, lange Hose zu fahren, wird mir wieder bewusst, dass ich am rechten Knie am meisten schwitze. Wenn ich mich so ein bisschen anstrenge, dann ist immer so Punkt innen am rechten Knie nass.
Probier mal Deo drauf zu schmieren an der Stelle.
Das ist ein gutes Experiment.
So ein Antitranspirant.
Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also ich, dieses Gefühl, dass man denkt, man ist zu kalt angezogen und dann auf einmal zu warm. Aber das ist ja eher ein grundlegendes Problem.
Aber ich finde es erstaunlich, wie viel man am Bauch schwitzt. Das wird einem auch nur im Winter bewusst. Ne? Weil im Sommer passiert das ja. Merkst das nicht und dann so fährst halt im Winter mit einer langen Hose und dann auf einmal so alles nass. So der ganze Träger von der langen Hose und so.
Ja, wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Finde ich seltsam. Also, ja, im Sommer
das
ist halt
mit dem
auch
Knie finde ich auch seltsam, muss ich sagen.
Also, das linke schwitzt auch, aber viel weniger.
Aber woran merkst du das? Hast du dann.
Da formen sich wirklich so tropfenförmige nasse Flecken. So erstmal so drei, vier kleine runde Flecken und dann wird es so ein bisschen größer. Also es wird jetzt nicht wirklich groß, diese Stelle, aber also, das weiß ich nicht, wie so ein Daumen vielleicht so groß.
Das ist echt.
Das hatte ich noch nie.
Ja, ich auch nicht.
An keinem Bein.
Ich denke mir halt auch so, das hat keiner. Oder? Also, meldet euch, wenn ihr auch solche Probleme habt. Vielleicht kann man dann doch nochmal eine neue Selbsthilfegruppe gründen.
Vielleicht brauchst du so. Normalerweise sind Hosen ja am Knie so manchmal so verstärkt, ne? Oder besonders warm. Vielleicht brauchst du da so genau das Gegenteil.
Naja, ich glaube, auf der Rolle, so die wenigen Male im Leben, wo ich auf der Rolle saß, war das auch so. Dann läuft es da auch so runter.
Doch, jetzt, doch, klar. In der Kniekehle, klar.
Ja, nee, Kniekehle ist vorne bei mir.
Okay, jetzt verstehe ich es noch weniger.
Bist du sicher, dass das Schweiß ist?
Ja.
Nicht irgendein anderer.
Blut einfach. Kniekehle nicht verstanden. Aber vorne, das ist echt weird.
Irgend so ein entzündeter Schleimbeutel, der sich auspresst.
Naja. Ja, genau. Der Hoffer
tut auch immer so weh. Das tut auch immer so weh, rechts.
Ja, und dann habe ich mich die Woche mal wieder auf einen Hinweis, auch von Besenwagenhörer, habe ich mich mal wieder um die Kategorie Was macht eigentlich gekümmert. Aber nicht zu früh freuen, ist jetzt auch nicht wirklich was bei rausgekommen. War ein guter Ansatz mit Marzio Proseguin, wer kennt ihn nicht? Erstmal 2008 Dritter beim Giro geworden, hinter Contador und Rico, also gute Gesellschaft. Ja, gibt einfach viele, mir wurde ein Bild zugesendet, gibt viele Bilder von ihm mit Eseln, mit vielen Eseln.
Der kommt aus Ungarn, oder?
Nee, Italien.
Marcio Posi?
Ist voll Italiener. Also,
ja, ich weiß gerade gar nicht, wie er geschrieben wird, um ehrlich zu sein. Also ich Namen kenne ich, aber ich kann ihn gerade gar nicht zuordnen.
Ja, der ist so ein bisschen, so ein rundliches Gesicht hat der, war ein ganz guter Zeitfahrer, ist bei Lampre gefahren, da kennt man ihn, glaube ich, hauptsächlich von vorher bei Banesto, nachher nochmal, ach, weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall hat der sich im Veneto so ein Weingut gekauft und züchtet Esel noch zusätzlich, aber das war dann auch schon die Geschichte und die war dann doch auch nicht für eine ganze Ausführung hier tauglich.
Hört sich nicht so spannend an.
Aber er findet Esel echt gut. Und ich habe heute so einen 10-minütigen italienischen Film über ihn geguckt, so einen Doku-Beitrag. Und er ist ein echt entspannter Typ.
Interessant.
Tja, dann hoffen wir weiter auf das Comeback der Rubrik.
Ja, irgendwann kommt mal wieder die fette Geschichte. Ich bleib online, das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja, aber du hast ja hier noch drin stehen, ne? Ich weiß ja nicht, was irgendwie so relevant ist so für euch. Ich meine, wir können auch wieder Ergebnisdienst machen, aber was ich tatsächlich interessant fand von den Punkten, die hier zu sehen sind, ist Higuita, der, wie heißt der Vornamen? Sergio? Wahrscheinlich Sergio.
Sergio.
Ja, genau. Sergio Higuita, der fährt ja bei Education First noch und nächste bei Borans Grohe, wurde anscheinend wirklich aus dem Vertrag entlassen. Ich dachte, er hat einfach nur eine Verwarnung bekommen oder so, oder man streitet sich, aber anscheinend wurde der Vertrag jetzt wirklich gecancelt, weil er schon mit einem Specialized unterwegs war und nicht noch mit seinem Kennedy
und sich dabei hat filmen lassen, also quasi so in einem öffentlichen Event das gemacht hat.
Ja, das war ziemlich dumm. Also das war ja so ein Gran Fondo von Rigoberto Urán und der ist ja in Kolumbien ein Star. Also ich glaube, der ist ja...
Ging es tatsächlich ums Rad?
Ja, es ging ums Rad.
Ich glaube schon, ja.
So.
Weil der ist, glaube ich, auch eine Hose, wo Go Rigo drauf stand.
Ja, genau, Go Rigo, das ist die Marke von Urán. Und ich habe halt das Video gesehen, wie er, glaube ich, wer war das von Ineos, der hochgesprintet?
Nee, Martinez.
Martinez, wie die beiden da hochgesprintet sind, als wenn das, keine Ahnung, die, als wenn es 10 Sekunden Sprint wäre, das haben die ja über eine Minute gemacht oder 2 Minuten, also komplett insane.
Das ist typisch wieder so ein GoPro-Video. Mhm. Sieht alles viel krasser aus, als eigentlich war wahrscheinlich.
Das ist wie der Influencer-Filter beim iPhone. Wenn du das so zusammenziehst, sieht alles viel schneller aus.
Ja. Auf jeden Fall ist Higuita da halt der mit dem Specialized gefahren von Bora und nicht mit dem Candy von EF. Und dementsprechend hat man ihn da jetzt anscheinend gefeuert. Interessant ist halt nur, wie jetzt die Insider wissen, ist halt normal, ne? Wenn ein Team wechselt, sagst du ja.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht unbedingt normal, also es muss ja immer abgesprochen sein.
Ja, genau, dazu wäre ich jetzt noch gekommen. Man spricht zumal also ab, dass man das Rad nutzt. Hat er gefragt und nicht bei nicht öffentlichen Events, also Trainingslager vom neuen Team und sowas, wäre das okay gewesen.
Oder ungelabelt, hätte auch noch gegangen.
Aber das war halt wirklich sehr, sehr dumm. Und jetzt gibt es so einen kleinen Shitstorm Richtung IF, was ich...
Ja, ist schon, also man denkt halt so von außen, es ist schon so ein bisschen kleinkariert auch vielleicht, aber...
Nee, aber ich meine, das ist halt in dem Fall, ne, ist ein riesen Event und das war ja dann auch irgendwie im Fernsehen und so und das ist schon nicht gut und man wird ihn ja auch nicht umsonst bezahlt haben, mhm, weißt du, und Kennedy wird auch einen Teil seines Gehalts tragen, von daher finde ich das legitim. Also ich würde es jetzt schlimm finden, wenn es jetzt passiert wäre auf Grundlage, dass irgendwie beim Training, wo er es nicht unbedingt gewollt hat, dass man es sieht, dass man das halt aufgrund dessen, aber das ist halt so ein großes Event, wo Fernsehkameras, also wo man wusste, dass sie da sind, das ist halt nicht so smart.
Tja, sind wir wie jedes Jahr wieder an dem Punkt, wo der Radsportkalender einfach nicht mit einem normalen Kalender übereinstimmt. Ne? Mhm. In diesem Monat oder anderthalb Monaten, wo man eigentlich ja mit dem alten Arbeitgeber schon gar nichts mehr zu tun hat und schon auf einem neuen Teamtreffen, Teamtrainingslager, alles
ja,
mit dem neuen
Monate
Team
ist. Zwei Monate eigentlich, oder? Sind das ja schon fast.
Ja, ja, so.
Sind halt also hauptsächlich
jetzt,
die zwei,
Mitte
die
jetzt Oktober kommen. Geht ja, Mitte Oktober. Ja, ja, sind es eigentlich schon fast zweieinhalb Monate, ne?
Ja.
Wo man sagen kann, okay, dann hast du, sagen wir mal, du hast dann einfach einen Monat lang frei, wo es eh egal ist und dann fängst du aber an, wieder an zu trainieren, schon mit dem neuen Fahrrad, wenn es erlaubt ist. Und bist dann schon im Teamtrainingslager. Jetzt im Dezember gibt's dann halt wieder die Fahrer, die noch im alten Teamkit durch die Gegend fahren, was halt irgendwie auch Quatsch ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil es auch immer mindestens einen Tag einen Fototermin gibt, wo dann auch keine Fotos nach außen hin gemacht werden dürfen.
Ja, bei Higita jetzt wahrscheinlich schon.
Ja, der kann jetzt fahren, was er will. Aber was ich halt dann, das ist ja noch absurder, ist ja so bei Cross, ne, Cyclocross, wo die ja dann am 31. Dezember fahren die ja noch ein Rennen, meistens. Da fahren die noch auf ihrem eigenen alten Material, alten Trikot. Am nächsten Tag komplett neues Rad, neues Trikot, einfach alles neu, weil halt dieser Zyklus von der UCI so ist. Und da warte ich halt echt mal auf diesen Tag, wo die das anpassen, so auch vielleicht so Sport individuell, weißt du, dass man sagt, halt, wenn du Cyclocross fährst, du halt dann, dass deine Lizenz, also dein Vertrag geht halt, keine Ahnung, von, sagen wir mal, März bis Ende Februar und nicht 1.1. bis 31.12. Und auf der Straße ist ja genau das Gleiche, das ist so ein Quatsch, das zu machen, ey, am 1.1. und dann, ja, also.
Ja. Tja, da sind wir beim nächsten Thema auch direkt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wer sitzt noch auf der Straße? Da war noch so ein bisschen Insolvenzmasse von Kubeka übrig, oder?
Also, es gibt ja hier bei unseren Freunden von Pro Cycling Stats, gibt es ja eine Liste. Habe ich aber jetzt aber auch nur über eine Suchmaschine gefunden. Also, wenn man da mal eingibt, Pro Cycling Stats, Riders Without Contract, dann findet man diese Liste. Und tatsächlich sind da aktuell in der World Tour und im Pro Conti Bereich stehen dann noch 176 Leute drauf.
Kannst du uns die prominentesten davon raussuchen?
176. Aber krass. Die ist auch noch nicht ganz aktuell, sehe ich hier gerade. Also fallen direkt ein paar Leute quasi ins Auge, die alle schon einen Vertrag haben. Aber es werden wahrscheinlich noch locker über 100 Leute sein. Ich weiß nicht. Hat noch einer im Kopf, wie viel es so letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch um dieselbe Zeit mal drüber gesprochen. Da waren es auf jeden Fall weniger als jetzt, aber auch mehr als 100, oder?
Ein Jahr ist so eine lange Zeit.
ja, ganz oben auf der Liste und ich glaube, es gibt aktuell auch noch keine Pressemitteilung wirklich über den aktuellen Status, ist Mark Cavendish.
Ja, für mich steht jemand anderes ganz oben, aber dazu gleich. Ja, bei Quickstep sind noch vier Plätze offen, wenn sie nächstes Jahr wieder 30 Fahrer haben wollen, wie sie letztes Jahr hatten. Da steht auch noch ein gewisser Ruderer in Frage.
Mhm. Wer denn? Ich komme gerade nicht drauf.
Ich weiß nicht, wie diese Ruder-Olympioniken so
ja,
heißen.
Ja, da gab es auch noch keine Infos. Ja, ob, ja. Also aktuell ja, veröffentlicht Quickstep ja jede Woche irgendwie so ein bis zwei Vertragsverlängerungen oder Neuzugänge. Vielleicht wird das jetzt alles noch kommen. Vielleicht
kann ich nicht so wie Neos Social machen, Media alles an einem Tag. Alles
ja,
an einem
ja,
Tag.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat einfach
eine Stunde.
Vielleicht hat die PR-Abteilung für Quickstep sich so gedacht, oh, wie können wir Content für die Offseason generieren? Lass uns einfach die Announcements so ein bisschen durch den Winter ziehen.
Entschuldigung, aber wo wir da gerade sind, ist euch aufgefallen, dass einige Teams einen auf Influencer machen von ihren Posts? Das ist so komplett nicht mehr rennennahe posten, sondern irgendwie, dass man ein Rad postet und dann sagt, habt ihr es irgendwie heute schon gewaschen? Also so,
ja.
Und dann so Sponsoren-Tacken, so ganz random. Also ja. Die machen so, die
alles Teams schön, machen einen auf Influencer. Alles schön an den Algorithmus angepasst einfach.
Mhm. Ja. TikToks machen auch.
Ich freue mich schon, wenn jetzt, also bei Instagram wirst du ja auf kurz oder lang, wenn es so bleibt, ohne Reels in der Versenkung verschwinden. Das heißt, es werden demnächst auch die
Teams. Ich schaue nie Reels. Schaut ihr Reels?
Ja, aber
ja, leider
du solltest manchmal schon merken, dass in deinem Feed einfach die Reels immer präsenter werden.
Ja. Nee, eben nicht. Ich habe ja welche gemacht, um das mal zu testen.
Nein, nicht also vielleicht nicht von deinem Content, sondern in deiner Timeline. Naja, ja, ist ja ein komplett anderes Thema gerade als die Fahrer, die noch ohne Vertrag sind. Aber das wird mit Sicherheit auch witzig, was sich die Teams da einfallen lassen werden im nächsten Jahr. Ja, jetzt stehen natürlich noch einige Fahrer von Kubeka Assos mit auf der Liste. Pozzo Vivo anscheinend noch kein,
ja, auch noch
kein Team-Announcement. Unser bekannter Niki Terpstra steht hier noch drauf.
Ja, aber der bleibt ja anscheinend bei Dark
Energy. Ja, aber gibt es ja auch noch nichts zu. Die haben auch eine Menge Neuzugänge schon. Mikkel Nieve hat, glaube ich, schon gesagt, er hört auf. Kann das sein?
Genau, eigentlich schon, ja.
Dann haben wir hier leider auch noch Jampi Drucker drauf, der auch noch keinen Vertrag für nächstes Jahr hat.
Da weißt du auch mehr. Wie sieht das aus? Chancen?
Ja, ist natürlich jetzt der 9. November, wo wir gerade aufnehmen. Die Plätze sind rar. Aber wie immer kann da jederzeit irgendwie was passieren. Ja.
Ja, das Witzige ist ja, also unser Freund Max Walscheid hat ja mittlerweile auch was gefunden. Jetzt so bei diesen Fahrern, die noch übrig sind von Kubeka, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die doch auch nochmal einen Sponsor finden, oder?
Ja, aber dann Pro Conti, ne? Aber ich glaube nicht, World Tour geht dann nicht mehr.
Ja. Ist nicht ausgeschlossen, allerdings musst du jetzt auch sehen, du hast jetzt hier natürlich noch einige Fahrer auf dieser Liste drauf, die noch keinen Vertrag haben oder einfach noch nicht bekannt ist, dass sie noch einen Vertrag haben. Aber letztendlich ist ja schon die Qualität vielleicht auch gar nicht mehr da, um ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen. Und irgendwann muss man halt sagen, okay, ja. Das macht jetzt auch einfach keinen Sinn mehr. Wir versuchen, nach einem Jahr wiederzukommen oder ja, man geht halt irgendwie in den PKT-Bereich und aber da aktuell keine neuen Infos hier von meiner Seite aus. Auf jeden Fall stehen da noch einige Fahrer drauf, die aber tatsächlich auch schon fast alle weit über 30 Jahre alt sind. Also vielleicht sind da auch einfach ein paar dabei. Also der erste, sag ich mal, der jetzt hier so ein bisschen jünger noch ist, ist Phil Bauhaus, aber der ist doch, glaube ich, auch schon.
Da sollte eigentlich schon.
Ja, ich bin auch immer
also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da bleibt.
Ja, das ist ja immer das ist ja immer das Seltsame, dass da einige Verträge irgendwie schon längst gemacht sind und irgendwie aus irgendeinem Grund nicht veröffentlicht.
Ja, du hast gerade eben gesagt, Max Walscheid ist ja auch schon veröffentlicht worden, dass er zu Cofidis geht. Und da ist ja jetzt Viviani weg. Jetzt frage ich mich, sprintet nächstes Jahr Max Walscheid wieder?
Oder? Zeit fand wieder zum Sprint umbauen.
Wobei, aber die haben ja auch Brian Kokar geholt, ne? Das ist ja schon.
Ja, gut, aber der ist ja komplett unterschiedliche Rennfahrer, ne?
Ja, aber dürfte jetzt eigentlich erstmal so der Sprinter sein bei denen, ne?
Ja, ist ja okay. Ich denke, Max Walscheid hat sich ja sowieso ein bisschen davon wegentwickelt.
Aber auch ein geiles deutsches Duo hat sich da jetzt gebildet. Simon Geschke und Max Walscheid.
Mhm. Ja, unterschiedlicher geht's kaum.
Ja, ja, also wer mein Hauptaugenmerkkandidat ist, ist Spurgi. Lang nicht mehr vorgekommen im Besenwagen, nachdem er uns mehrfach einen Korb gegeben hat, man kann es nicht anders sagen, aber früher gern genannter Protagonist hier, bei Bora irgendwie nicht mehr auf der Liste, aber auch kein Retirement bekannt gegeben. Mal sehen, was da kommt.
Ja, weißt du was?
Nee. Ja, ich weiß nur, dass er, glaube ich, nicht aufhören will eigentlich.
Ja, aber er macht ja schon Influencer jetzt gerade. Also er hat ja jetzt schon so...
In der Therme, ne? Macht,
ja, genau. Und dann auch mit so GoPro-Werbung und sowas. Also der entwickelt sich schon. Ich glaube, der guckt schon, wie er noch eine Marke machen kann. Ey, ich meine, der kann er bestimmt auch Privatier machen, oder? Also der hat sich ja bestimmt saniert jetzt erst bei Bora und also
ich kann verstehen, wenn er wollen weiß. Ist ja immer noch ein Unterschied. Vielleicht fährt er ja demnächst Gravel,
Paul. Das kann sein. Also wenn ein Kollege, ja, du, ich werde bestimmt neue Kollegen bekommen. Deswegen trainiere ich jetzt ja auch wieder professionell.
Ja.
Ich glaube, Burgi wäre eigentlich auch wie geschafft für diese Gravel-Events, oder? Das ist ja so einfach Dieselmotor immer schön laufen lassen.
Nee, das ist eben nicht so simpel. Also nee, also ich sag, Straßenfahrer, reine Straßenfahrer, die brauchen eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Brauchst schon ein bisschen Hintergrund auch, was Technik angeht, Fahrtechnik und so, Offroad.
Kommt ja drauf an, aufs Rennen, oder?
Ja, aber es ist schon nicht so einfach. Also ich meine, ich hoffe ja immer mal, dass wir bei meiner USA-Reise machen und du dann da drüben Gravel-Rennen mit deinem Straßenrad fährst, mit normalen Bremsen und dann sagst, naja, braucht man kein Gravelrad.
Macht er eiskalt.
Ja. Das macht er eiskalt, ja.
Ich habe heute eine Instagram-Story von Heino gesehen, also Heinrich Hausler.
Ja, habe ich auch gesehen.
Paul Martens, viele Grüße. Sah jetzt nicht so, nicht so begabt aus auf dem Mountainbike, muss man sagen. Simon Geschke, beide mit dem Mountainbike, wahrscheinlich irgendwo im Schwarzwald über so einer der bekannten Trails da. Sah auf jeden Fall präpariert aus, die Strecke, wo die sie lang gefahren sind. Und so in der letzten Sekunde filmt Heino dann quasi sein Rad, mit dem er da unterwegs ist. Und das war halt einfach nur ein Crossrad.
Ja.
Und die beiden anderen im Fully darunter.
Ja, Straßenfahrer sind schon, also das Ding ist ja, mit Straßenfahrer fühlt man sich ja immer relativ gut auf dem Mountainbike auch. Ne? Man denkt, man hat es richtig drauf und sieht aber einfach nur scheiße aus. Also mich eingeschlossen. Also das sieht ja, ich fahre ja nächstes eventuell auch Mountainbike-Rennen und ich habe jetzt schon einen riesen Respekt
davor. Oh, das auch noch.
Das auch noch, ja.
Ah, aber ein bekanntes, großes Mountainbike-Rennen, oder?
Ja, es ist bekannt und groß, aber nicht das. Also nicht...
Immer noch kein Cape Epic, Paul.
Nee, aber ich hab eine Anfrage bekommen von einem von einem sehr guten Sportler, der eventuell seine Karriere beendet und dann gefragt, ob er mit mir zusammen das machen möchte oder ob ich das dann mit ihm machen möchte.
Kannst du jetzt nicht sagen, wer?
Nee, das möchte ich nicht, weil wir haben noch nicht weiter drüber geredet, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es nix.
Kannst du das mal kurz sagen und wir schneiden es dann nachher raus?
Wir piepen das einfach.
Nee, aber also ich hoffe, dass ich 2023 da mit einem kompetenten Partner am Start stehen kann. Und das ist nicht Andi Stauf.
Nee.
Der ist zwar auch kompetent, aber...
Ja, Andi, wenn, dann lass uns fahren einfach.
Ja, ich kann auch einfach da hinkommen als Betreuer.
Ja, du kommst erstmal mit als Betreuer in die Staaten, würde ich sagen, oder?
Wer hier übrigens auch noch in dieser Liste drinsteht und da auch jetzt vor kurzem mitgefahren ist, ja Lachlan Morton, ne?
Ja, habe ich auch gesehen. Aber würde ich eigentlich fast behaupten, dass der eigentlich auch schon, die machen ja auch ganz langsam ihre Announcements jetzt, ne?
Ja, und vor allen Dingen, der ist ja auch für die ganzen anderen Partner wichtig da, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Rafa ist weiterhin Partner und macht ja jetzt auch mit dem Frauenteam da, was ich cool finde, dass IF da kollaboriert mit Tipico. Ja, genau, das Team von Tanja. Und genau, also ich denke mal, dass sie ihn behalten werden, alleine fürs Alternative-Programm. Kier Ryan ist jetzt ja auch bei Track, hört so halb auf, der wird nächstes Jahr auch nur Gravel-Rennen fahren. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Leute, die dann aufhören und dann so vielleicht in diese Richtung gehen und trotzdem in diesen Teams weiter irgendwie einen Platz haben.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Clark leistet uns mal wieder Gesellschaft auf der Fahrt nach Österreich. Und wer Clark schon mal im Besenwagen begegnet ist, der weiß, Clark kümmert sich um deine Versicherung. Richtig erwachsenes Thema, oder? Überleg mal kurz. Wann hattest du das Gefühl, erwachsen zu sein? Also ich habe da was relativ Konkretes im Kopf. Ich habe irgendwann mal so richtig realistisch geträumt, es ist schönes Wetter und ich mache blau von der Schule und gehe Radfahren. Dann bin ich aufgewacht und habe überlegt, warum hast du eigentlich so lange nicht mehr blau gemacht? Die ernüchternde Antwort, ich war bereits 2 Jahre selbstständig. Ganz ehrlich, so richtig leicht geht mir das auch nach 12 Jahren noch nicht von der Hand. Aber da gibt es zum Glück Unterstützung von Clark. Kurze Vorstellung. Clark ist die App, die sich um deine Versicherungen kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherungen digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Registrierungen und Anmeldungen sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Der Algorithmus wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Du trägst deine bestehenden Versicherungen ein und machst bei Clark deinen Bedarfscheck. Und wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratungen von den Clark-Experten am Telefon, per Mail oder im Chat. Aufmerksam geworden? Es gibt mit uns natürlich nochmal ein Goodie obendrauf. In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für 2 hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Gutschein bei Amazon abstauben. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes, da steht wie immer, wie du es machst. Gut, Freunde der Sonne. Besenwagen mal wieder nach Österreich gefahren. Schon vermisst, lange nicht gewesen. Wahrscheinlich nur so 4 Folgen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt da waren. Nach Angard in der Nähe von Kufstein. Und wir besuchen Helmut Dollinger. Und wer jetzt sich fragt, wer ist das? Wir haben mal wieder so einen Mann aus der zweiten Reihe. Viel zu tun im Profiradsport, aber selten im Kameralicht. Hallo Helmut.
Hallo, servus.
Hi.
Yo, der Helmut, der Spitzname ist Heli.
Der Helmut.
Spitzname Heli finde ich schon, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, einfach großartig.
Ja, ist eh vielleicht nicht zu lange. Das ist dann Qual ein bisschen, also Heli oder ja. Aber mit 52 musst du eh bald überlegen, also ab 50 wäre vielleicht, dass man wieder zum Helmut wird, dass man den Kindernamen abbaut.
Lieber jünger bleiben. Abbaut.
Also der Heli ist quasi nicht der Helikopter, sondern so der...
Der Helmut.
Der Helmut.
Der Helmut, ja, als Kind immer schon der Heli oder, ich weiß nicht, Paul, du warst vielleicht auch mal der Pauli oder...
Nee, ich weiß nicht. Ich bin immer noch der Fossi, leider.
Okay. Ja.
Aber keiner darf mich Fossi nennen da draußen übrigens. Das ist nicht. Das war jetzt keine Aufforderung.
Ich mag auch Basti nicht, aber ich sag auch nichts, wenn man mich Basti nennt.
Hä? Nee, ich dachte, dein richtiger Name ist Basti.
Nee, Bastian.
Basti, Spitzname Bastian.
Genau.
Jo.
Ja, lass doch mal auflösen, was du machst. Helmut Dollinger ist seit schon gar nicht so kurzer Zeit hauptamtlich Trainer bei Bora. Wir hatten schon den Dan Lohan hier.
2016, um genau zu sein, glaube ich. Genau. Ne?
Und ja, man kennt ja so ein bisschen Dan Lohan, der dann, ich würde mal sagen, das heißt dann bei euch Head of Performance ist wahrscheinlich. Und ja, genau. Dahinter stehen aber noch so ein paar Trainer. Und einer davon bist du. Und wir lösen heute mal auf, wen du so alles trainierst da, was du dann bei Bora machst, wie die Aufgaben so verteilt sind und wie du da hingekommen bist erstmal. Mhm. Und wie schwer zu erraten ist, kommst du irgendwie auch aus dem Radsport, oder?
Ja, genau. Also ich habe Fußball gespielt, wie jeder oder wie viele. Genau, und dann habe ich Triathlon begonnen, so wie die ersten Triathlons waren, so Mitte der 80er Jahre. Habe mir dann die Fußgelenke und die Knie ruiniert, weil wegen allem, wegen schlechtem Material und zu guten Motor und schlechte Technik und viel Laufen und ja. Und dann blieb nur Radfahren übrig.
Das hört sich auch nach Radfahren an, schön. Das hört sich großer Motor, schlechte Technik in allem.
Ja,
das ist so Radfahren. Wenn Radfahrer anfangen, einen Sport zu machen, der nicht Radfahren ist, kriegen sie es meistens konditionell sehr, sehr gut hin, aber der Rest funktioniert nicht so ganz gut.
Ja, genau, aber verletzungstechnisch ist natürlich Laufen dann prädestiniert für Aua. da waren halt dann so Ermüdungsbrüche in die Fußgelenke. Ich bin recht fragil gebaut, also was bin ich, 1,88 Meter und jetzt mehr, aber damals halt 68 Kilo oder 67 und das ist halt alles so dünn gebaut. Und da natürlich mit dämlichen Schuhen, ich glaube, ich bin da immer mit Wettkampfschuhen gelaufen, weil, ach ja, die gehen ja so gut, war das natürlich alles Banane.
Das kenne ich auch auf jeden Fall.
Ja, und von dem ist dann einfach das Radfahren übrig geblieben und da bin ich dann gleich bei der Elite bei uns eingestiegen. Also eben mit 18 begonnen und ja, eben guter Motor, bin auch gern leichte Gänge gefahren. Also es war dann, habe dann relativ bald alles so Bergrennen und so Sachen gewonnen und dann bin ich halt so Österreich-Rundfahrt und so Sachen gefahren. Genau, und ja, irgendwann mit über 30 war dann die Frage, wen interessiert es, ob ich jetzt noch einmal 18. bei der Ö-Tour werde. Ja, habe dann begonnen eben mit der Trainerausbildung und ja, das ist jetzt ziemlich genau seit 2000 bin ich als Trainer tätig, also jetzt seit 20 Jahren.
Und welche Ausbildung hast du da gemacht als Trainer? Also jetzt, ich meine, Deutschland ist ja irgendwie A, B, C und dann Olympiatrainer auch noch irgendwie, glaube ich, als Stufe. Wie ist es bei euch?
Na, das ist bei uns, gibt es an, wie heißt denn das, also auch drei Stufen. Also damals hieß Lehrwart, dann in Trainergrundkurs und dann in Trainerspezialkurs. Und da ja, habe ich halt alle drei Teile, das ist so über 3 Jahre. Und wobei, ich bin sowieso eher der Freund der Praxis. Also ich glaube, was ich in meiner Karriere gelernt habe und ja auch 10 Jahre meiner Karriere mit SRM gefahren. Also ich habe 1991 die erste SRM gekauft und ja, Schweinegeld natürlich, aber da lernst halt, das ist halt alles Praxis und lernst halt brutal viel und von dem hast ja, also ich habe dann ja später mehr referiert, als dass ich selber gelernt habe und also bei den Ausbildungen, bei den Trainerausbildungen und ja, das ist ein Großteil von der Praxis, was ich einfach mitgenommen habe, von dem ich jetzt auch natürlich noch profitiere.
Ja, also hast du nie noch irgendwie dann ein Studium gemacht an die Richtung?
Nein, genau. Nee. Also ich habe festgestellt, dass ich relativ viele Sportwissenschaftler trainiere. Dann haben wir gedacht, da muss ich jetzt in Sportwissenschaften trainieren, dass ich dann. ja, meine Frau ist auch Sportwissenschaftlerin, die war Profi-Triathletin. Und von daher, ja, mit dem Wissen ist schön, aber Praxis kommt mir fast wichtiger vor. Es ist halt ein gewisser Kompromiss natürlich. Oder Zusammenspiel aus Theorie und Praxis.
Ich habe da so bei der Recherche so ein paar alte, bekannte Namen mal wieder getroffen, die du schon trainiert hast, bevor du dann zu Bora gekommen bist. Und einen, also so, weiß ich nicht, wie oft er jetzt hier schon genannt wurde, aber wir müssen ihn auf jeden Fall demnächst jetzt mal einladen, Alban Lakata. Thomas Rohrigger, Dominik Röhls, den habe ich heute noch nach dir gefragt. Den hast du auch mal trainiert.
Ja, das war so, eben Thomas Reuker war dann bei Milram und ich glaube
in der Zeit hast du ihn trainiert?
Ja, davor auch, der wohnte ja im Nachbardorf und ja,
war mein Teamkollege zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau, von daher kenne ich dich und da war dann irgendwie, ja, dann haben wir den Dominik noch im Team, hat mich Jochen Hahn gefragt, ob ich ihn betreuen würde. Und ja, natürlich gern. Wir sind da legendäre Skitouren gegangen. Also Dominik Röls bei der Skitour ist natürlich ein Highlight.
War der damals schon eigentlich?
Ja, klar war der damals so. Es gibt, dass wir mit Dominik mal einladen hier, es gibt so viele Geschichten. Ich weiß, da muss ich noch vorher fragen, ob man die erzählen darf oder nicht. Aber der war schon immer so legendär. Aber da habe ich mal direkt eine Frage. Kam das von dir mit der Schuhplatte in der Mitte vom Fuß?
Ja, bei Thomas, genau. Also bei Rohrigger war es von mir, beziehungsweise, ja, da, das ist ja vom Götz Heine, ich weiß nicht, sagt euch der was? Aus dem bayerischen Raum, Physiotherapeut, ehemaliger Trainer sogar vom Ralf Denk. Also aus der Ecke und der hat ja dann irgendwie mal jahrelang oder jahrzehntelang rumgerudert mit seiner Mittelposition. Und die ist schon gut, aber ich würde sie jetzt nicht mehr propagieren, weil es einfach, das ist immer zu viel Stress gewesen. Also, ja, Ja.
Ich weiß nicht noch, wie Rohrecker damals, das war so Team Intel immer so ein bisschen so ein Ding. Und dann Dominik, wahrscheinlich dann, glaube ich, 2010 war er bei dir, ne? Glaube ich dann, denke ich mal. Weil da, ja, hat er mich, da ist auch probiert, die Position.
Also so richtig in der Mitte vom Fuß?
Yeah. Ja, genau. Okay. Ganz in der Mitte, ja. Ja. Mhm. Ah, das funktioniert, das ist super, aber du streifst halt vorne beim Vorderrad, wenn du gerade eine richtige Position hast. Und ja, wer sagt dir denn, dass es besser ist? Und dann schauen die 12 Profis, die gerade um dich rumfahren, blöd an. Und dann zieht es da schon einmal 30 Watt einfach vom Selbstvertrauen. Und dann
es gibt auf jeden Fall immer richtig Beef bei sowas.
Ja, klar, das ist...
Jeder rastet aus, auf jeden Fall, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und dann sitzt du ja natürlich ganz locker 3 Zentimeter tiefer. Mhm. Jetzt schaust du ja einfach auch ein bisschen behindert aus und das ist nicht gut fürs Selbstvertrauen. Wobei biomechanisch, können der Physiker durchrechnen, ist es nicht schlecht, wenn du jetzt nicht gerade Aki bist oder sonst der Schneller. Ja. Also alles, was in Richtung Schwelle, Kraftausdauer, durch die Berge pflügen geht, ist das schon gut? Genau. Oder wäre es gut? Aber
im Sprinter kannst du das nicht empfehlen, aber alles, was auf Ausdauer geht.
Ich habe das damals ja auch alles live miterlebt, wie Dominik sich hier seine Schuhe präpariert hat. Und
ja, genau.
Fand Andi, das interessant, aber dachte mir auch so als Sprinter unvorstellbar.
Ja.
Also damit richtig anzutreten, konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ihr wart ja quasi fast Nachbarn irgendwann mal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, Dominik und ich sind derselbe Jahrgang. Haben uns in den Jugendklassen irgendwo mal kennengelernt und waren später auch im gleichen U23-Team. Von daher
ich weiß noch,
auf jeden so Fall die ein oder andere Trainingsfahrt haben wir zusammen gemacht.
In der Zeit, als ich dich kennengelernt habe, ist Dominik manchmal so, oder mehrmals die Woche einfach durch meine Straße auch gefahren da. Also ich kannte den eigentlich gar nicht, aber ich habe den immer fahren sehen. Das war dann auch nicht so weit weg von dir. Mit Mittelrahmenklamotten.
Ja. Ja, Dominik war totaler angenehmer Athlet, also aber völlig aus der Linie, wie ich die Leute kenne. Also Lakata und Rohrecker, das sind einfach Leute, die battlen um eine Skitour. Und ja, wo soll denn Dominik eine Skitour gehen? Also ja, war einfach ein bisschen eine Umstellung, auch für mich als Trainer, aber das spielt es ja jetzt sowieso. Also alles, was jetzt in dem modernen Radsport ist, ist ja das Gleiche, weil wenn du Mitte, Ende Januar Rennen fahren sollst, dann spielst du nicht viel Skitouren, das ist ganz klar.
Was gibt es denn noch oder gab es noch weitere Stationen auf dem Weg zu Bora? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, bei Milram warst du jetzt auch nicht so fest im Team drin, oder doch?
Na, gar nicht. Das war... Ich habe Thomas weiter trainieren können, weil ich weiß nicht, das war wahrscheinlich ein Wunsch von ihm. Es war auch zu der Zeit, glaube ich, gar nicht so wie jetzt, ihr habt, also wie bei uns, bei Bora Hansgrohe, wir sind 4 hauptberufliche Trainer, die für irgendwas 7 bis 9 Fahrer zuständig sind jeweils.
Mhm. Wer sind die 4?
Dan Lorang, Hendrik Werner und Sylvester Smith. Mhm. Genau. Und ja, totaler cooles Quartett auf jeden Fall. Also irgendwie alle ein bisschen anders und das macht es aber total lässig. Ja, könntest jetzt über jeden eine Stunde reden, was das so für Vögel sind und was jeder so für Spezialgebiete hat. Aber es ist auf jeden Fall total, total lässig. Mhm. Und ich glaube, das hat es einfach früher, ich weiß nicht, Fossi, du weißt das, das hat es bei Milram in dem Sinn ja nicht gegeben, oder? Dass da zugewiesene Trainer waren.
Nee, ich hatte auch meinen eigenen Trainer und es gab keine Teamtrainer. Jochen hat so ein bisschen die jungen Rennfahrer begleitet, aber der Rest war eigentlich ja immer extern. Und ich würde auch sagen, dass selbst als ich dann bei NetApp, also bevor du gekommen bist zu Bora, als ich noch bei Bora dann war, 2015, da hatten wir auch keine Teamtrainer, war auch alles Eigenverantwortung. Und erst so wirklich mit dir dann und mit Dan hat sich da wirklich auch strukturell was geändert. Ja.
Denkt ihr, ist eine gute Entwicklung so? Also, oder hat das Nachteile?
Nein, ich finde es super gut. Also, wenn ich mir jetzt die Betreuungsqualität vom Thomas Rohrecker damals anschaue, also wie ich ihn betreuen konnte, ich war ja quasi nicht eingebunden in in einen Rennkalender oder da, gehen wir in ein Höhentrainingslager oder nicht. Also das ist ja jetzt, das funktioniert so gut und absolut nicht vergleichbar. Und natürlich auch, ich bin ja jetzt freigespielt. Also ich habe ja jetzt, ich hab noch vielleicht 5 Hobbysportler so rund ums Haus, wo ich nicht Nein sagen kann oder die ich schon ewig betreue. Aber sonst sind meine 8 beim Bohrer meine Athleten und kann alle Zeit für die da verwenden. Und das ist natürlich ganz eine andere Qualität. Und auch wie man jetzt mit den sportlichen Leitern in Verbindung ist, sei es damals oder im Frühjahr mit Enrico Beutschke gewesen oder mit den sportlichen Leiterkollegen oder jetzt mit Rolf Alltag. Also es ist ganz massiv viel Kontakt natürlich.
Denke ich auch, dass das deutlich besser ist als früher. Man muss sich das überhaupt mal vorstellen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass sowas nicht gab. Und es gibt ja auch teilweise immer noch Teams, die nicht so arbeiten, aber ja, also es ist auch, wenn man mal in andere Sportarten guckt, gibt es das überhaupt nicht, dass irgendwie so jeder seinen eigenen Trainer hat und alle machen so ein bisschen das eigene Ding. Mhm. Ich würde ja auch eigentlich immer so weit gehen und sagen, hey, am besten wohnen noch alle an einem Ort und haben noch eine bessere Betreuung mit Physiotherapie etc. Ja. Aber das hat sich ja noch nicht so etabliert im Radsport, aber ich würde schon fast behaupten, das wird irgendwann mal so sein.
Naja, aber das also ist ja schon mit, es gibt ja schon so ein paar Orte in Europa, ne? Zum Beispiel in Girona, kann ich jetzt auch eigene Erfahrung irgendwie auch sagen, da ist schon so, dass du das mega zentral hast und halt du auch feste Physiotherapie-Ansprechpunkte oder halt auch Ärzte und sowas hast, wo du hingehen kannst, wo einfach alle Spitzensportler und Sportlerinnen halt du einfach antriffst. Ne? Aber jetzt so teamübergreifend glaube ich nie, dass sich das im Radsport so entwickelt wird. Ich glaube, dazu ist halt zu unterschiedlich, auch zum Fußball zum Beispiel oder andere Mannschaftssportarten. Der ist halt, diese individuelle Note ist, glaube ich, dann einfach noch viel zu groß. Und auch dieser finanzielle, auch dieser finanzielle Aufwand. Ne? Also wenn jetzt ein Fußballer, um den davon.
Ja, der zieht halt einfach, ohne dass er es merkt, mit seiner ganzen Familie um. Ja, das, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, aber genau. Und das im Radsport ist ja einfach, ich meine, wenn du einen Neoprofi hast, der verdient irgendwie, keine Ahnung, 50.000 oder 60.000 Euro im Jahr und sagst, zieh halt da mal hin, lass mal alles hinter dir. Ich glaube, da sind wir da gerade noch so weit weg davon.
Ich sage ja nicht, dass es nächstes Jahr ist, aber wird bestimmt schon irgendwann passieren. Wenn ich mein Team habe.
Es ist definitiv bei uns im Team ja auch ein Thema, dass speziell unser Chef sagt, in ideale Location wäre halt in der Nähe von einem Flughafen, der direkt angeflogen wird. Es ist warm, also du kommst von einem Frühjahrsklassiker und fliegst halt nicht nach Linz oder nach, keine Ahnung, irgendwo Ruhrbott, sondern nach Wurst wohin, Girona, Malle, nur ist halt auch so, dass irgendwann brauchst du einen Abstand auch von dem Ganzen, von deinen Kumpels, vom Radeln, also jetzt nicht total, aber die gehen ja zu Hause auch trainieren natürlich, aber einfach mal ein bisschen loslassen musst du natürlich auch. Also es ist ja toll, wenn du in Girona wohnst und wenn du in 2 Jahren ein Burnout hast, hast du auch nichts gewonnen. Mhm. Und es ist eben nicht so, dass man zusammen Fußball spielt, dass man zusammen trainieren muss. Klar, die ganzen physiotherapeutischen Maßnahmen, aber die haben sie ja zum Teil zu Hause. Also die wohnen, keine Ahnung, also meine 3 Österreicher, die können immer in irgendeinen Olympiastützpunkt massieren gehen. Also das ist null Problem für die. Oder dass sie Spätzeln haben, wo sie das machen können. Und ich denke, das ist beim Band nicht anders. Und aber es ist ein heißes Thema bei uns gerade auch. Ja.
Ich habe eigentlich direkt auch mal irgendwie so eine Anschlussfrage. Wie ist denn bei euch die Rollenverteilung dann innerhalb des Coaching-Teams? Also ich meine, wir wissen, dass der ein Head of Performance ist und ja auch sehr präsent, ne, auch so medial. Aber habt ihr da irgendwie hinsichtlich, keine Ahnung, Studien lesen oder neue Sachen entdecken aus anderen Sportarten vielleicht auch rübernehmen? Habt ihr irgendwie eine Rollenverteilung? Oder macht das am Ende dann doch alles Dan, der dann quasi losgehen muss und schaut, dass immer irgendwie ihr auf dem neuesten Stand der Technik seid?
Das ist definitiv die, die Stärke vom Dan und auch sein Aufgabenfeld. Und natürlich, dass er ist einfach unser Chef. Also ganz klar, er leitet die Coaches Calls. Das ist genau, also einer in einer, wir sind 4 Coaches und einer muss da die Führung übernehmen. Und da ist er genau die richtige Person. Vom Wissen, vom Auftreten. Es wäre jetzt nicht mein Ding. Also bei uns hat jeder so seine Fahrer, die zugewiesenen oder die halt schon ewig bei einem sind und mit dem, also jetzt, weiß nicht, Lukas Böstelberger zeigt jetzt nicht auf und sagt, ja und jetzt probiere einen anderen Trainer, weil ich war jetzt 2021 gut und jetzt will ich dann richtig gut sein. Wäre legitim, dass das jemand macht, aber ist jetzt auch nicht der Fall. Also jeder Coach hat so seine Athleten und drüber gestülpt, wie gesagt, einfach diese Führungsposition von Dan und das ist super stimmig und gibt überhaupt keine Probleme im Team.
Und habt ihr dann irgendwie so einen Leitfaden, wie ihr zu arbeiten habt? Oder, also ich meine, du hast ja sicherlich einen anderen Ansatz als vielleicht Dan. Ne? Du sagst, du bist so mehr der...
Oder Hendrik.
Oder Hendrik, ja. Und wie, also erstmal, das gibt es einen Leitfaden und dann, wie werden die Sportler, gerade die neuen Sportler, zugeteilt? Ist ja manchmal auch schwer, das frühzeitig zu erkennen, wer irgendwie menschlich auch zusammenpasst und wer nicht. Und wer vielleicht auch einen anderen Trainingsstil benötigt. Also du wirst ja sicherlich die Sportler anders trainieren als den Karl Hendrik vielleicht auch, oder?
Ja, gut, wir arbeiten mit Today's Plan, mit der Trainingsplanungssoftware. Wir sehen alle Pläne von den Kollegen. Wir haben das jetzt nicht übertrieben, dass wir Sachen diskutieren, was weiß ich, jetzt schmeißen wir mal in Max Schachmann auf den Tisch und sagen so, aus allen Blickwinkeln schauen wir jetzt, was ist mit der Performance los, weil das ist dann, kann auch so aushalten, dass man natürlich ja, sich auch reingrätscht, man hätte einen anderen Ansatz und dann irgendwie muss die eine Linie durchziehen und also wir sind eigenständige Trainer, also wir können unser Ding komplett frei machen. Wenn es irgendwie, wenn jetzt einer, weiß nicht, eine richtige Schwäche hätte, bringt die PS nicht aufs Pedal, dann könnte man das sicher, würde das sicher diskutiert werden. Aber es ist jetzt nicht, dass man immer so ein Konzil abhalten, was ist mit dem, was ist mit dem, was würdest du machen, ich mache das so, was machst du. Das weiß nicht, ob das besonders gut wäre, wenn man sagt, wenn es eh funktioniert. Aber was ist denn funktionieren, wenn es bei einem Beispiel Patrick Konrad im Frühjahr nicht so funktioniert hat, wegen Stress, wegen Pech, wegen was der Kuckuck was und vielleicht hat es eh funktioniert, aber halt nicht so, wie sich der eine oder andere gewünscht hat und es war vielleicht auch vom Training so gelegt, dass er zur Tour halt einfach einmal die ganze Tour super performen kann, dann ja, was war dann falsch? Soll man dann vom Frühjahrsweg abgehen und vielleicht auch noch den Saisonhöhepunkt dadurch vielleicht verhauen. Also irgendwo muss man ja auf der Linie bleiben.
Ja, aber wie
von da, ja.
Ja, schön. Also, aber wie, ich weiß nicht, reinkriegt, aber wie schwer ist es dann, wenn es so im Frühjahr nicht so gut läuft und dann aber dem Plan weiter zu folgen und sich davon nicht kirre machen zu lassen? Also, ich weiß nicht, wie viele Nachfragen dann irgendwie auch im Team kommen, wenn die Resultate ausbleiben oder, ich meine, die Tour jetzt zum Beispiel, Patrick hat es ja auf jeden Fall mal bestätigt, ne, dass der Weg der richtige war. Aber. Ist es da manchmal schwer, da der Linie zu folgen?
Ja, ich muss sagen, ich muss mich fast ein bisschen loben, also richtig an, dass ich jetzt sage, wow, der konnte im Frühjahr gar nicht und Heli, was ist denn los mit dem Athleten? Das hatte ich jetzt noch nie. Also jetzt eher im Herbst, aber nach einer Wahnsinnssaison dann im Herbst eine leere Batterie zu haben, ist eher verständlich, wenn es im Frühjahr, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind ja prinzipiell eher Frühjahr und Hauptsaisons, dass wir da stärker entwickeln im Team und dann eher gegen Ende der Saison vielleicht nicht mehr so stark dastehen. Also es ist ja eher unser Teamcharakter, sage ich mal.
Ja, gibt doch der Sport so vor, ne?
Ja, aber es gibt halt auch Teams, die dann im, wie jetzt bei der Vuelta zum Beispiel, aufdrehen, wo wir dann einfach, ja, Felix war stark, aber es war jetzt vom Line-Up nicht so, so mächtig, sage ich mal, und auch von den Erfolgen. Und da waren einfach andere Teams, die vielleicht bei der Tour nicht vorhanden waren, waren da stärker. Also es gibt schon solche Gewichtungen auch. Aber eben jetzt zurück, wer jetzt im Frühjahr schwach war, fällt mir jetzt keiner ein. Also.
Ja, genau, ich meine das auch eher so allgemein, ob es dann manchmal schwer ist, so seinen eigenen Plan halt zu folgen, seinen Weg und sich nicht Kirre machen zu lassen mit dem, dass es vielleicht in dem Moment also dass das Resultat quasi eigentlich nicht das widerspiegelt, was man an der Arbeit reingesteckt hat. So, das meine ich.
Ja, das stelle ich mir nicht lustig vor. Also es ist sicher sicher nicht toll. Ja.
Aber das hattest du noch nie?
Also nee. Okay, ja, gut. Ich wüsste, also jetzt als Beispiel, zum Beispiel Cesare Benedetti hatte jetzt einfach er macht halt immer seinen Job und vor 3 Jahren, also er war da in der Sierra Nevada und wir hatten da mal die Philosophie, dass wir die Helfer auch in die Höhe mitnehmen, weil profitiert ja das da auch von einem sehr starken Helfer, der von der Höhe profitiert. Und da war JJ eben in der Sierra und hat dann jetzt nicht geplant, aber einfach eine Giro-Etappe gewonnen. Ging halt alles zusammen und war genial, passte halt alles. Und 2 Jahre oder 3 Jahre später war es halt einfach nur ein Arbeits-Giro. Und da gab es dann schon Stimmen, ja, JJ war schon mal stärker. Aber JJ hat halt 85 Renntage und hat 85 Tage, wo er seinen Job macht, und der ist ja nicht lustig. Und da gab es mal so ein Aufflammen von, ja, wie schaut es mit JJ aus, wie sind seine Werte, was ist denn los? Und ja, gut, kann er nie gescheit trainieren. Er fährt ja von einem Rennen zum anderen, dann hast du ein paar Covid-Kranke, dann hast du ein paar Gestürzte, und wer muss, wenn schickt den Rico hin? In JJ. Ja, was willst du da groß erwarten? Da hat man halt nur 93% Leistungsfähigkeit. Nur. Aber das halt 80 Tage lang. Ja. Also, und dann eine fantastische WM. Also es ist eh unglaublich, was JJ immer macht. Das war so ein Hauch von einer Diskussion, genau.
Ja, also der JJ ist ja eh, also keine Ahnung, also wie oft der schon vom Karriereende stand oder davor, dass er keinen Vertrag mehr bekommt. Und auch immer unverdient, dass es überhaupt so eine Diskussion dann gab. Aber der ist halt ein unglaublich guter Rennfahrer. Und ich war auch froh, dass er dann bei euch endlich dann auch die Wertschätzung bekommen hat, die er verdient hat. Ne? Also ich meine, natürlich der Etappensieg war die Krönung, aber sofort in der Zeit hat er ja nicht immer den leichtesten Stand so manchmal gehabt, weil man halt dann manchmal auch Helferdienste nicht richtig wertschätzt. Aber
ja, ich glaub, das war ja, also wie gesagt, seit 2016 auf 17, seit Bora Hansgrohe, bin ich ja im Team, und da habe ich dann JJ bekommen als Athlet. Und da, glaube ich, war ja die Diskussion, ob er übernommen wird, oder? Mhm. Oder das Jahr davor, ich weiß es gar nicht.
Genau, das Jahr davor, genau.
Ja. Und dann, ja. Und aber dann war es nie wieder eine Diskussion. Also das ist einfach so auffällig, wie er seinen Job macht. Mhm. Und wie, wenn du Sagan fragst, was der geilste Erfolg war, dann sagt er, keine Ahnung, Roubaix und von JJ der Etappensieg. Also das hat emotional alle so betroffen im Team. Das war einfach, weil es ihm jeder so vergönnt. Einfach einer, der immer einen Job macht und dann eben so ein Ding abschießen darf, das ist einfach cool.
Ich finde, an der Geschichte jetzt sieht man mal relativ greifbar, wie dann im Radsport Athlet und Trainer aber auch so eine Einheit sind. Ne? Also du bist ja dann quasi mitverantwortlich für schlechte Phasen, aber auch für gute. Und ich frage mich das, so vor der Aufnahme heute habe ich mich das gefragt, wie sehr man sich da mitfreuen, mitfeiern kann, wenn dann die Athleten gewinnen und erfolgreich sind.
Ja, ich habe so ein bisschen ein Lobproblem, weil soll ich sagen, was kann denn der Trainer dafür? Gut, mein Job ist, Fehler zu vermeiden, so sehe ich es eigentlich. Und leisten muss es ja der Athlet. Also das ist ja was, wie sich die in die Fresse hauen, das ist ja, weiß ja eigentlich jeder. Und dass ich dann so, boah, das war jetzt mein toller, gefinkelter Intervall, den ich mir ausgedacht habe, das ist ein bisschen könnte man dann auch einen Schlag ins Genick von einem Rennfahrer erwarten, wenn ich sowas sagen würde. Also ich freue mich, aber mich freut es viel mehr für einen Athleten und ich leide aber wirklich persönlich auch mit, wenn es nicht so geht. Oder wenn es, ja, böse, wenn er top vorbereitet die Flandern-Rundfahrt rocken will und dann in Quarantäne rumsitzt und auf der Rolle trainieren muss, da leidest wie ein Schwein als Trainer. Und schreibst dem da irgendwelche Rollenprogramme auf als Vorbereitung für die Flandern-Tour. Ich meine, das ist einfach, da leide ich. Also da ist man schon sehr, sehr verbandelt mit seinen Sportlern, klar.
Fällt dir irgendwas ein, was du jetzt noch, ich meine, du hast selber gesagt, du bist Trainer seit 2000, jetzt schon über 20 Jahre. Was lernst du noch dazu?
Definitiv, also das war definitiv die ganzen V2 Max Sachen, die von, ja, aus der Ecke vom Dan kommen sind, hochintensive Sachen. Also ich war viel mehr der Umfangtrainierer, mhm, und habe auch meine Aerobica hat einfach viel Umfang trainiert. Und die ganzen Intensitäten, du hast ja nur wenig Zeit, um die Leute vorzubereiten. Du kannst ja keinen, jetzt mache ich mal 2 Monate Umfang. Das spielt es ja heute nicht mehr. Mhm. Also heute spielt es ja mal ans Rad gewöhnen nach dem Urlaub, ein Trainingslager und dann wird geschrubbt, weil dann ja richtig Rennen am Programm stehen. Und das ganze Ding kann ja auch nur funktionieren, weil man dann die Grundlage oder die aeroben Strukturen dann in der Höhe mal wieder zwischenzeitlich wieder nachtrainiert. Aber das ist ganz ein anderer Ansatz. Und das habe ich übernommen und eben in mein Konzept einfließen lassen. Und das, ja, das funktioniert total gut. Und also da habe ich schon viel dazugelernt, muss ich sagen.
Du hast schon noch ein anderes Thema angeschnitten, was mich interessiert hat, nämlich ihr bekommt ja A, super viele neue Fahrer nächste Saison und B, auch nochmal quasi die Hälfte der sportlichen Leitung in neu. Kannst du schon, man hat sich ja bestimmt schon mal getroffen oder gesprochen, kannst du schon was sagen, was sich so ändern wird oder was hast du wahrgenommen?
Jetzt, also wir hatten im Ötztaler Teamcamp, also so ein erstes Kennenlernen halt, mit Hüttenabend, ist uns auch passiert. Ja, und da war natürlich echt eine gute Stimmung. Und die neuen Fahrer, gut, die werden da eh immer lässig aufgenommen. Ja, es ist auch ein bisschen gemäßigter jetzt geworden, kann ich berichten. Also Fossi weiß vielleicht noch, wie es bei NetApp war. Und
bei Milram war es schlimm.
Ja, das war bei uns auch schlimm. Und das ist jetzt einfach gemäßigter. Aber die sind alle herzlich willkommen worden. Und ja, also beim Teamtreffen im Ötztal waren von den 4 neuen sportlichen Leitern 3 da. Und
ach, sind also 4? Ich habe gar nicht 4 auf dem Schirm. Ja. Wen haben wir denn? Rolf Aldag, Thorsten Schmidt,
Gasparotto
und Bernie Eisel.
Bernie Eisel?
Ah, das ist jetzt, das wisst ihr noch gar nicht. Dann.
Das noch gar nicht. Das können wir piepen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist schon.
Den piepen wir einfach. Andi, wusstest du das?
Nee.
Okay, das ist jetzt, wenn Andi es auch nicht weiß, aber das ist cool. Das,
aber wo, nein, das war noch gar nicht, ist das noch gar nicht kommuniziert worden.
Nee.
Weil es sind ja 4 weg. Es sind ja Jan Wallach ist mit Peter mitgegangen. Mhm. Und ja, die Enrico, Schulle und Ratte sind ja die drei Leipzig-Jungs, die weg sind.
Ja, wir piepen das.
ja, genau. Meine Frage oder das, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist, ob man schon merkt, ob irgendwelcher neuer Wind weht oder ob sich Dinge verändern. Oder das kommt jetzt wahrscheinlich erst über den Winter, oder?
Ja gut, wie gesagt, bei den ersten Besprechungen, Rolf ist natürlich eine Erscheinung und hat die Fahrer schon fasziniert, muss man definitiv sagen. Mhm. bindet uns auch, also die Coaches auch mehr ein. Also Enrico hat uns auch eingebunden, aber es ist einfach viel mehr von Enrico ausgegangen bei der ganzen Jahresplanung. Und da ist Rolf einfach total offen. Also es ist ein komplettes Ping-Pong-Spiel, dass man sagt, man geht voll auf die Athleten ein, man schaut, wie passt sie in die ganze Höhentrainingslagerstruktur, in die Fähigkeiten von den Fahrern, dass man da wirklich beginnend von den Grand Tours aus die richtigen Züge aufbaut. Und das ist jetzt gerade ganz aktuell eine spannende Phase, wo wir das auch das erste Mal erleben.
Mhm. Also das heißt, du kannst quasi deine Meinung zu deinen Sportlern abgeben und sagen, vielleicht das Rennen würde dem Fahrer besser liegen und das wird dann eventuell mehr in die Planung mit einbezogen, oder?
Ja, genau. Der erste Schritt war mal, der Coach redet mit seinen, also in meinem Fall mit meinen 8 Fahrer, gut, mit meinen 7. Mit Luis Lürs haben wir nicht gesprochen, der bekommt einfach einen Plan. Nein, weil das ist einfach die Aufgabe vom Team, an so einen jungen Fahrer nicht zu überlasten, richtig ranzuführen. Also wenn ich Luis frage, was willst du fahren, und er sagt, ja, die Tour auf Gesamt, dann ist es nett, dass er sich das zutraut, aber es ist halt eine Enttäuschung, wenn er dann eventuell keine Grand Tour fährt, was wahrscheinlich eher der Fall ist. Und deswegen ist bei Luis das einfach ausgeklammert und die anderen 7 sind herwärts gefragt worden, und da hat sich das dann abzeichnen, wer will zu welcher Grand Tour, wer sieht sich wo, und es ist 1:1 so übernommen worden, eigentlich wie sich die Fahrer gesehen haben. Also jetzt in einem ersten Schritt, weil das natürlich auch alles komplett realistisch ist. Also dass ein Jonas Koch sagt, natürlich die ganzen Klassiker und Roubaix, wenn es reinpasst und, dann kriegt er das natürlich auch. Also bei manchen, also Tirreno und Paris-Nizza gibt es ein Gedrängel. Da ist relativ, fahren halt nur 7 und stehen halt einmal 12 auf der Wunschliste. Das wird dann ein bisschen reduziert noch, aber da wird man auch auf einen grünen Zweig kommen müssen, ist klar.
Kann man die Frage eigentlich stellen, so an den Trainer, was willst du noch erreichen? Gibt es da eine Antwort drauf?
Ich habe jetzt kein Ziel, dass ich sage, also zurzeit habe ich keinen GC-Fahrer. Ich habe Top 10 bei Grand Tours gemacht mit Jungs, die das noch nicht drauf hatten, also wie mit Patrick Konrad oder mit Felix Großschartner, und auch bestätigt, und ja, das ist toll, und klar, der Etappensieg von Bösti beim Giro war cool, und heuer von Patrick Konrad der Etappensieg bei der Tour war super cool, also das sind schon totale Highlights. Oder Cecis Etappensieg, aber das war ja nicht gesteuert. Also gut, Bösti war auch nicht gesteuert. Gesteuert war jetzt eigentlich das von Patrick Konrad. Wir haben gesagt, geh nicht auf GC, und wenn die Möglichkeit besteht, tobt ihn in Gruppen aus, und dass er das dann so umsetzt, war einfach für ihn geil, und das ist echt eine Bestätigung fürs Trainer-Athleten-Gespann. Also das hat mir wirklich gefallen. Oder auch wenn Bösti bei der Dauphiné, also in Verbindung Dauphiné Tour, das ist ja quasi ein Formblock, wenn er da so rockt bei der Dauphiné, das ist natürlich auch grenzgenial. Das ist natürlich auch emotional schon super. Das hat mich für ihn gefreut und selber natürlich auch.
Ja, irgendwie Abschlussfrage von mir. Stell dir vor, das hätte funktioniert mit irgendeiner Sportart bei dir selber. Du wärst Top-Athlet geworden. Lieber Radsport oder lieber Triathlon?
Das klingt jetzt, wie wenn ich nachdenken müsste, aber ich muss nicht nachdenken. Es ist definitiv Radsport.
Okay.
Ja. Also, doch. Na, aber was jetzt schon ein Ziel wäre, keine Ahnung.
Jetzt denkt er doch nach.
weil die Jungs haben es ja schon erreicht, jetzt was sie. Natürlich kann ich heuer auch wieder eine Tour-Etappe gewinnen, falls er sie fährt. Also das ist ja auch nicht ausdiskutiert. Aber oder man trainiert Jungs, die dann mithelfen, dass egal wer dann ein Podium bei einer Grand Tour macht oder vielleicht ein Grand Tour GC-Sieg, Oder Ben haut sich mal irgendwo raus und schießt eine Etappe ab, sowas. Oder Balzertoni. Ja, entwickelt sich von Jahr zu Jahr so weiter, wie es vielleicht passiert. Und ist in zwei Jahren im Tourkader, einfach weil er auch vielleicht reingehört. Also nicht, weil wir vom Team aus wollen, dass er fährt, sondern einfach, weil er saustark ist und weil er alles gecheckt hat in der Zwischenzeit und das super performt. Also das wären Erfolge, wo ich mir denke, wow, einen von 0 Rennkilometer, wie im Fall von Toni jetzt, auf innerhalb von 2 Jahren zu einem Tourstarter machen, das wäre schon, wenn das funktionieren würde, das wäre schon wahrscheinlich nicht vergleichbar mit irgendwas.
Wir drücken die Daumen.
Ja. So, meine Abschlussfrage wäre irgendwie, hast du schon mal bei einem Fahrer gehabt, dass du gesagt hast, okay, das sind krasse Werte, was ich hier sehe, sei es im Kurzzeitbereich, also keine Ahnung, Minute bis hin zu längeren Ausdauerbelastungen von einem von deinen Sportlern, wo du dachtest, okay, das ist echt krass. Weil bei mir ist so der Sieg von Pösti bisher im Kopf geblieben, beim Giro damals, weil ich das schon ziemlich krass fand, was er auf dem letzten Kilometer da gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwas anderes im Kopf oder ist da gar nichts, was dir so herausgestochen ist.
Ja, weil du das von Pösti ansprichst, das ist einfach passiert. Also er fährt Leadout und der hinter ihm schwächelt und dann hat er 5 Meter, dann hat er 10 Meter, dann zieht er durch, aber die haben sich einfach angeschaut. Das war jetzt nicht 50 Watt mehr wie normal auf die, weiß nicht, 1,5-2 Minuten, was er da gefahren ist. Das waren ganz normale Werte, aber er war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat es durchgezogen. Aber das waren jetzt nicht abartige Werte. Das habe ich eigentlich eher noch selten gesehen. Heuer zum Beispiel bei der WM waren schon extrem krasse Werte, so in Richtung, ja, bei Gamper Patrick 400 Watt Schnitt über 6,5 Stunden. Also normalized zwar nur, aber das ist ja, wie funktioniert denn sowas? Also das ist so ein krasser Kurs, wo du einfach immer, die sind ja zum Schluss ja nur noch, also zum Teil, wenn man da die Fahrer gesehen hat, man sagt, was fanden die für einen Scheiß, aber die waren einfach alles so derart am Limit. Ja, also solche Werte oder letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft Rudi Selig eben auch 4,5 Stunden 400 Watt Normalized-Power. Rudi Selig, wo du eigentlich denkst, gut, der kann halt ein Leadout fahren und dann ist schon vorbei, aber da hat er vom Anfang an arbeiten müssen oder dürfen und irgendwie ewig lang und dann hat er einen Welttag gehabt und solche Werte, also das ist eher das, wo man sagt, krass, wie gibt's sowas, also wo man schon fast checkt, ob das Bauermeter funktioniert hat. Aber jetzt Etappensieg Patrick Konrad, da war nichts, also nichts Besonderes, das klingt jetzt unspektakulär, aber das ist halt einfach in der Tour, da sind ja alle irgendwo schon müde und also irgendwas so Spezielles, wo ich sage, wow, hatte ich noch nicht.
Okay, da habe ich noch eine Anschlussfrage. wie sehr gehst du in die Analyse nach so einem Rennen, also was die Watt angeht? Also gehst du da richtig tief rein oder guckst du eher so rüber, wenn du siehst, okay, ein Ergebnis passt vielleicht nicht zu dem, was er hätte leisten müssen? Oder gehst du eigentlich jedes Mal rein, okay, und guckst dir wirklich alles haargenau an?
Wenn es jetzt um längere Anstiege geht und der soll, Beispiel wie der Patrick Konrad bei der Dauphiné, da war er ja da ist er einfach einmal 40 Minuten Karrierebestwerte gefahren. Also so schaue ich mir meine Fahrer an. Was ich mir oft anschaue, weil ich habe ja auch in meiner Riege viele Helfer. Da gibt es die Weberlance, also ich analysiere viel mit Golden Cheetah und da gibt es die Weberlance und da siehst halt einfach, wie tief ging der während der Etappe oder während dem Eintagesrennen. Mhm. Und das sagt dann sehr viel. Oder wann im Rennen ging er tief? Also wenn er Cece Benedetti am Anfang von der Giro-Etappe einfach einmal 2,5 oder 3 Stunden von Beginn an nur quasi im roten Bereich ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er beim vorletzten Anstieg dann mit den Sprintern wegschwenkt. Könnte er noch drüber beißen, aber es ist einfach super professionell, dass er wegschwenkt. Aber er hat absolut seinen Job im Vorfeld gemacht. Das ist eben da bei der Weberlance extrem gut und das ist so mein Lieblingstool, wo ich sehe, wie so quasi eine schnelle Analyse von einem Rennen.
Kennst du das, Paul?
Ja, ja, es gibt das ähnlich bei WKO. Mhm. Ja. Also ich nutze halt Trainingspeaks und WKO. Mhm. Genau.
Alright, Andi, willst du noch was wissen?
Na klar. Also ich hätte jetzt mal eine Frage, wie ihr nach welchen Kriterien erlaubt ihr euren Fahrern das Skifahren? Also zum Beispiel in meiner Karriere war es immer so, dass in meinen Verträgen drin stand, ich darf halt gewisse Sachen nicht machen. Da war immer Skifahren mit dabei. Und bei euch im Team ist das schon relativ verbreitet. Also es gibt natürlich jetzt einen Anton Palzer, da kann man jetzt von vornherein sagen, okay, der kann das, der darf das auch im Training machen. Habt ihr da irgendwie, sagen die dann einfach, ja, okay, wir können das? Oder gibt es überhaupt so eine Klausel bei euch im Vertrag? Oder müssen sich jetzt am Teamtrainingslager in Sölden, muss da sich jeder mal auf die Ski stellen und dann sagt ihr, okay, der darf und der
nicht? Ja, witzigerweise, wir waren Skifahren und wir waren ja 3 Tage in Sölden und haben genau den Vormittag erwischt, wo es nicht schön war für Skifahren, weil gut, musst du ja auch irgendwie organisieren. Und ja, da gingen alle. Also Higuita ist das erste Mal am Ski gestanden. Und das war, ich war jetzt nicht in seiner Gruppe, weil ich war in der Tiroler Skilehrergruppe irgendwie drin. Aber das war sicher ganz spaßig. Gut, die waren ja auf dem Idiotenhügel. Also die sind ja nicht am Gletscher, die waren auch am Gletscher, aber halt im flachen Abschnitt. Und die Balzers und ja, ganz viele können sehr gut Skifahren. Also das ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob es ein Verbot gibt. Ich schicke meine Leute auch zur Skitour. Also ich muss mich mal erkundigen, nicht, dass ich da immer im Graubereich rum...
Ich glaube, das wäre mittlerweile schon aufgeflogen, weil man sieht ja von den Sportlern, oder ich kann mich erinnern, auch noch im Frühjahr, ne? Also zwischendurch immer mal wieder hier so eine Skitour drin, ja, was ja mit Sicherheit auch Sinn macht. Aber
Helmut trainiert ja halt auch hauptsächlich Leute, so die im Alpenraum wohnen. So.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, na,
halt ein bayerisches Team, so, ne? Ist halt anders als Quickstep.
Na, wobei, was weiß ich, im März einmal, wenn du heimkommst und gerade eine Phase hast, nach, egal was ist denn da, nach der Baskenland-Rumfahrt und du sagst, jetzt habe ich einen Ruhetag und ich gehe einfach einmal am Vormittag bei 10 Grad plus auf einer gut präparierten Skipiste fahren und setze mich dann auf eine Hütte und genieße die Sonne. Und immer, es gibt ja die Seele auch noch, die irgendwie sich gut erholen soll. Ja, das ist doch eh alles gut. Skifahren sollst du halt können. Aber das ist ja lange nicht gesagt, dass jemand, der gut Skifahren kann, gerade die tun sie ja dann weh, weil sie meinen, jetzt setze ich mal einen Superkraber in die eine Superspur hin und dann reißt er die Banteln ab. Weißt du? Ja, weil der Holländer reinfährt.
Ja, cool. Dann können wir, glaube ich, Danke sagen, oder?
Gibt's ja, was? Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, gerne. Danke, dass du unsere kleine Bustour mitgemacht hast hier im Besenwagen. Und ja, okay, jetzt noch meine letzte Abschlussfrage heute. Ich nochmal hinterher. Hast du irgendwelche Besenwagen-Assoziationen? Denkst du an irgendwas, irgendein bestimmtes Ereignis, wenn du an Besenwagen denkst?
Ja, ja, ich bin auch als Rennfahrer mal in Nordspanien, was war denn das, irgendwo da bei Santander oben eine Rundfahrt gefahren. Also war halt eine Amateur-Rundfahrt und bin dann abgestiegen und war dann auch in so einem einfacher, so ein 50-Sitzer-Bus, wo halt dann die Leute eingesammelt wurden. Und einer wollte eben nicht einsteigen und dann ist der Buschauffeur dann zusammengefahren. Also der hat den niedergestreckt und dann ist er auch eingestiegen. Also das war mein einziges Mal, wo ich in einem Besenwagen war. Besenwagen, 50-Sitzer-Bus einfach. Und wir waren ja schon, ich weiß nicht, einfach 20 Minuten hinten. Keine Ahnung, ich glaube, ich war krank. Und ja, und dann war das so... Den hat der Windböe erwischt und der Buschauffeur hat nicht ausweichen können und dann hat er so umbeckt und dann hat er auch aufgeladen. Und die Polizisten und alle hatten eine riesen Freude, weil irgendwie die konnten ja dann den Verkehr freigeben und das war ja Amateur-Bubble-Rennen, also es war ja nichts Besonderes und das war so meine Besenwagen-Erfahrung.
Ja, also wenn der Besenwagen hinter dir ist, steig einfach rein.
Genau, das ist die Regel Nummer 1. Genau.
Ja, dann nochmal okay. Noch mal danke.
Vielen Dank, ja.
Ja, bitte, sehr gern. War voll cool. Schön, dass ihr mich mitgenommen habt.
Jo. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiterhin.
Ja, okay, danke.
Alright.
Ciao.